Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 25. Mai 2022. Wir befinden uns in immer bewegteren Zeiten. Andreas, du siehst frisch rasiert aus und bereit für alles, was da kommen mag. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, ich sehe wie immer gut aus, aber das passt dann natürlich auch zu dir, denn du machst heute auch wieder einen ganz besonders guten Eindruck und wir freuen uns über den schönen Tag, der vor uns liegt. Noch ist ein bisschen raureif auf dem Wasser, aber es wird heute ein sonniger Tag werden und darauf freuen wir uns.
Raureif. Also es ist tatsächlich so, wir haben tagsüber bis 20 Grad zuweilen, aber nachts kann es immer noch ein klitzekleines bisschen Frost geben, weswegen wir unsere Pflanzen noch nicht rausgesetzt haben. Ja, und damit sind wir beim Thema Nahrungsmittelkrise. Und Andreas, in Davos findet ja die Jahrestagung, das Jahrestreffen der großen, schönen, reichen, einflussreichen, mächtigen Globalführern, Philanthropen, Billionären und so weiter statt in Davos. Und da werden offenbar auch in sehr kurzfristig stattfindenden Thinktanks und Talkrunden werden neue Narrative begründet, scheint mir so. Denn es heißt also in mehreren Meldungen heute, und zwar sowohl im Ausland als eben auch im Inland, das hier ist eine Meldung der New York Times, führende Politiker der Welt beschuldigen Russland, eine Nahrungsmittelkrise anzuzetteln. Und ganz vorneweg EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die ihre WEF-Rede gestern gehalten hat und Moskau vorgeworfen hatte, ukrainische Getreidelager und andere wichtige Infrastrukturen anzugreifen. Und sie sagte also auch in Davos, Moskau habe in seinem dreimonatigen Krieg in der Ukraine durch Angriffe auf Getreidelager, Häfen und andere kritische Infrastrukturen absichtlich eine weltweite Nahrungsmittelkrise provozieren wollen.
Tja, da wo es so teuer ist, gibt es natürlich keine Nahrungsmittelkrise und da ist der Fantasie natürlich freien Lauf gesetzt und da fällt es natürlich auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass man sich dann sehr einfache Bilder zusammenbastelt im Rahmen dieser angenehmen Atmosphäre, die man dort erlebt, mit den Luxusfahrzeugen hingefahren, mit den Learjets hingeflogen und mit den besten, ich sage mal, Restaurants und den besten Essen da mehr oder weniger versorgt zu sein, ja. Und dann kann man sich solche Dinge zusammenbauen. Also wenn wir uns mal ganz klar machen, dass Herr Klaus Schwab vor 2 Jahren selbst noch gesagt hatte, dass durch die Corona-Krise eine Hungerkrise auf die Welt kommt und Armut die ganze Welt ergreifen wird, dann frage ich mich, wie denn plötzlich die Corona-Krise nicht mehr dafür verantwortlich ist, sondern einfach nur der böse Russe. Also wenn es nicht so primitiv wäre und viele Menschen es trotzdem glauben würde, könnte man drüber lachen, aber ich kann nicht mehr drüber lachen, weil die Art und Weise und die Dreistheit, mit der hier heute Hü und morgen Hott gesagt wird, wirklich bedenklich ist.
Ja, und das ist ja nicht nur das, was Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset wegen der Mikrobe für die ganze Welt vorausgesagt hat, nämlich, wie du es gerade schon erwähnt hast, Hungerkatastrophen, Bürgerunruhen, ganze Regierungen könnten wegen dieser Unruhen stürzen. Man kann ja mal nach Sri Lanka schauen, da sieht es gerade mal so aus, als ob da alles ordentlich unter Druck gerät. Aber wir haben vor 2 Jahren ging das los, geschlossene Grenzen gehabt, Lkw-Fahrer konnten nicht rüber, die standen über Tage in der Schlange, weil sie getestet werden sollten. Man warnte, es gibt keine Lebensmittel. Wir haben damals schon gewarnt, deckt euch ein, kauft euch genügend Öl und Nudeln und Konserven. Und dann, Andreas, haben wir gesprochen über den Suezkanal, über die Ever Given, die da über Monate festhingen und wo es hieß, uiuiui, was da alles an Bord ist. Dann war Shanghai zu, dann waren die kalifornischen Häfen zu und zwar über Wochen und Monate und sind sie immer noch. Und heute, nein, gestern nun in Davos beschließen die großen Lenker dieser Erde, jedenfalls wären sie das gerne, dass Russland schuld ist an einer weltweiten Nahrungsmittelkrise. Und das ist aus meiner Sicht, also bei all den Fakten, die wir hier aufgezählt haben, ein neues Narrativ.
Ja, natürlich ist das ein neues Narrativ. Es wundert einem wirklich nicht, denn die ganze Geschichte war mit Ankündigungen. Und das, was du gerade sagtest, ist natürlich wirklich schon beeindruckend. Wir haben sogar gesagt, kauf bitte mit Bargeld ein und nicht alles mit Karte, dass man nicht sieht, dass einer anfängt zu horten. Und all diese Dinge haben sich leider bewahrheitet. Die Klarheit, mit der das mittlerweile durchgezogen wird, nämlich von Seiten der Organisatoren der westlichen Welt. Denn ich wüsste nicht, wie Russland beispielsweise eine Hungerkrise einleiten soll, wenn eben halt mit einer solchen Politik gearbeitet wird, dass die deutschen Bauern zum Beispiel gar nicht mehr dafür sorgen dürfen, dass zum Beispiel die Bürger in Deutschland satt werden. Das wäre ja durchaus alles regelbar. Wir sehen hier ja mehr oder weniger eine Agenda, die durchgezogen wird. Also was für mich erschreckend ist, ist einfach die Dreistheit, mit der das abläuft. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich bin ja nur derjenige, der hier das meinungsmäßig kommentiert. Aber ich finde es wirklich dreist und ich empfinde es als auch unehrlich und auch als gelogen, wenn man solche Bilder hier aufbaut, die einfach völlig an der Realität vorbeilaufen.
Ja, aber es scheint ja so zu sein, dass viele Menschen das so auch annehmen. Und das über kurz oder lang dann in allen Zeitungen dieser Erde die Schlagzeilen zu sehen sind. Der Putin, der ist schuld, dass da jetzt Millionen Menschen sterben.
Gut, das wird nicht auf der Erde sein, sondern nur in 30% der Länder dieser Erde, die nämlich zum Westblock gehören. Und das sind viele kleine Länder und die ungefähr beinhalten circa 10% der Weltbevölkerung. Die anderen 90% der Weltbevölkerung, die sich auf die anderen 170 Länder ungefähr verteilen, die werden wahrscheinlich solche Schlagzeilen eher nicht lesen. Also da müssen wir schon realistisch bleiben. Aber wir sind hier natürlich alle westlich geprägt und wir werden uns an diese Schlagzeilen gewöhnen müssen.
Ja, und es sind aber durchaus aus diesen anderen Ländern, die sich jetzt an den Sanktionen gegen Russland nicht beteiligen wollten, sind schon auch einige dann dort beim WEF in Davos. Nicht alle, also die Chinesen beispielsweise, die sind zwar da, aber nicht Xi Jinping, also der Führer der Kommunistischen Partei, aber viele andere. Und da hieß es ja, die seien also gestern aufgestanden, vorgestern, und gegangen, als Herr Selenskyj, der ukrainische Präsident, seine Feuerrede gehalten hat. Heute wurde das dementiert, oder es war auch wieder gestern, ich bin ein bisschen durcheinander. Und da hieß es, dass eben die chinesische Delegation, also die Behauptung war, und das hatte CNN berichtet, dass die chinesische Delegation aufgestanden sei und dann sozusagen den Raum verlassen hätte. Und es ist heute richtig gestellt worden, das sei nicht der Fall. China selbst hat das klargestellt, man habe sich da nur mit jemandem verabredet gehabt. Andreas, wir haben auch, und ich betone das nicht, dass wir immer darüber geredet haben, sondern der Wahrheitsfindung wegen müssen wir immer wieder zurückschauen und uns ansehen, was ist wirklich gelaufen. Und ich kann mich erinnern, das ist mindestens ein Jahr her, da haben wir zum Beispiel thematisiert die Düngemittelkrise. Weißrussland hat gesagt, okay, wenn ihr jetzt Putin angreift, also das war, da ging ja das ganze Wort gemetzelt schon los, also hat Weißrussland sich auf die Seite von Russland gestellt. Auf einmal hieß es, es gibt kein Kalium mehr, es gibt andere Düngemittel nicht mehr. Und damals hieß es schon, tja, wenn das nicht geliefert wird, dann wird es ja mit dem Getreideanbau sehr schwierig werden. Und nun ist es auch der Getreideanbau, der natürlich zum Teil gar nicht stattgefunden hatte. Wir haben Meldungen aus den Mainstream-Medien hier besprochen, da hieß es, es fehlen die Ernte bzw. die Helfer beim Anbau, die Männer müssten alle jetzt auch in den Krieg eingezogen werden. Deswegen würde es also nicht genügend Getreide geben. Frau von der Leyen sagt, Russland habe Silos zerstört, Getreidevorräte beschlagnahmt, eine Blockade durchgesetzt. Ich meine, die EU hat ganz viele Blockaden und Sanktionen gegen Russland durchgesetzt. Und hier heißt es aber, der wichtigste Lebensmittelexporteur der Welt, die Ukraine, was sie zweifellos auch ist, wird jetzt daran gehindert, den Weizen, die Sonnenblumenkerne und andere Produkte an hungrige Märkte zu liefern. Und ja, Andreas, man schießt sich jetzt darauf ein, dass sozusagen Russland also künftig dafür verantwortlich ist, wenn die Menschen in dieser Welt hungern müssen. Und es wurde auch von der UN schon ein Statement bekannt, das in dieselbe Richtung gehen könnte. Und wenn man sich dann weitere Meldungen durchsieht, zum Beispiel eine englischsprachige von Newsmax, da heißt es in der Überschrift George Soros. Die Ukraine könnte der Beginn des Dritten Weltkriegs sein. Und Soros hat gestern gesagt, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine, wie gesagt, der Beginn des Dritten Weltkriegs sein könnte und dass die beste Möglichkeit, die freie Zivilisation zu bewahren, darin bestehe, dass der Westen die Streitkräfte von Präsident Putin besiege. Andreas, und das ist ja auch eine Äußerung, die jetzt aus Davos öfter kommt. Der Krieg muss jetzt schnell beendet werden, der Russe muss besiegt werden. Der Russe scheint aber stärker zu sein, als man sich das hätte träumen lassen.
Naja, es sind ja so viele mittlerweile Unsicherheiten und auch verworrene Komplexitäten aufgetaucht. Ob das jetzt die Biolabore waren in der Ukraine, die ja zum Beispiel George W. Bush in einem Interview, nein, nicht in einem Interview, sondern in einem Telefonat zugegeben hatte. Das war doch diese wunderbare Geschichte, wunderbar im Sinne von wirklich Wunder. Das heißt, da gibt es so
ein Telefonstreich,
da gibt es so russische Telefonkomiker, die dann irgendwelche wichtigen Politiker anrufen. Die hatten neulich zum Beispiel auch angerufen bei dem Außenminister, glaube ich, in England. Und die haben dann geglaubt, das wäre irgendjemand aus dem Pentagon, glaube ich. Und dann haben die dann ganz locker darüber erzählt, dass sie der Ukraine mit Waffen helfen und notfalls auch Atomwaffen und so weiter liefern würden. Also das war schon ziemlich heikel. Das verstieß so ziemlich gegen alle völkerrechtliche Vorschriften. Und jetzt haben sie den George W. Bush, den ehemaligen Präsidenten, dran gehabt und haben sich ausgegeben in diesem Telefonat als Selenskyj, also den Präsidenten der Ukraine. Und der sprach dann so ganz locker von den Biowaffenlaboren in der Ukraine, die die USA finanziert haben. Und interessanterweise ist da der George W. Bush voll wohl offenbar drauf eingestiegen und hat ganz offen darüber gesprochen, dass es diese Biolabore dort gegeben hat oder gibt, wie auch immer das sein mag. Das fand ich schon sehr spannend. Natürlich ist die russische Presse voll davon. Wir veröffentlichen das natürlich nicht, weil die meisten sind ja mit einem Bann belegt von der westlichen Welt. Aber im Westen hört man überhaupt nichts darüber, dass solche Dinge gelaufen sind. All diese Faktoren spielen eine Rolle. Noch ganz kurz zu dem Thema Getreide. Die Geschichte mit der Getreidearmut oder mit diesem Getreiderückgang ist ein Trägheitseffekt. Das heißt, als vor 1-2 Jahren gesagt wurde, es gibt Probleme mit Kalium, Phosphor als Grundlage für irgendwelche Fertilizer, für Düngemittel, dann bedeutet das natürlich, dass noch bestimmte Bestände bei den entsprechenden Unternehmen noch da sind, die man noch nutzen kann in der Landwirtschaft. Aber irgendwann sind diese Vorsorgerücklagen dann irgendwann aufgebraucht. Das heißt, jetzt, was wir jetzt erleben, nämlich diese mangelnde Getreidetransportierung, die jetzt stattfindet, die ist ja schon angekündigt worden von vor 2 Jahren. Das heißt, die Ursachen lagen schon vor 2 Jahren deutlich analysiert von der westlichen Welt vor. Jetzt treten die damals prognostizierten Dinge ein. In der Zwischenzeit ist Russland jetzt plötzlich in diesen Krieg rein und jetzt sagt man einfach, die sind schuld. Ich meine, wirklich, wer eins und eins zusammenzählt, der merkt, dass da was nicht stimmen kann. Und wenn man jetzt auch noch weiß, dass China momentan mehr als die Hälfte der gesamten Getreidereserven der Welt aufkauft, dass Russland übrigens die größte Getreideernte zurzeit einfährt, die sie je eingefahren haben, dass Russland sich auch dagegen geweigert hat, zum Beispiel genetische Programme zu fahren, das heißt die großen, die nicht reproduzierbaren Samen einzusetzen, nämlich von den großen Chemieunternehmen, sondern man hat so gearbeitet, dass man dann nach der Ernte noch einen Teil an Samen zurücklegen konnte, um nachhaltig wirtschaften zu können. Da liegen letztendlich die Ursachen und die Themen, die man legen sollte. Das hängt ja auch mit diesem Thema des Urzeitcodes zusammen, wo wir immer wieder öfters mal darüber reden. Man könnte ja die Probleme der Ernährung relativ schnell lösen.
Das werden wir noch mal an anderer Stelle besprechen mit dem Urzeitcode, der ja aus unserer Sicht mehr oder weniger der nicht nur Hoffnungsschimmer, sondern Strahl ist, der für den Fall, dass ja, Bill Gates und Co. alles genmanipuliert haben, was hier auf der Erde laufen kann und fliegen und schwimmen kann, dass dieser Urzeitcode trotzdem den wahren Great Reset bedeutet und sozusagen die Dinge dann wieder zurückgestellt werden. Das ist ja wirklich, lass uns ganz, ganz kurz da reingehen nur, Andreas, weil du dich gerade wieder mit diesem Thema etwas eingehender beschäftigst, mit diesem Uhrzeitcode. Vielleicht kannst du uns in ein paar Sätzen erläutern, was alles das bedeuten könnte und dass auch zum Beispiel die Vergiftungen durch Schwermetalle, durch Chemtrails und so weiter, dass die doch tatsächlich durch einen Great Reset aus der Schöpfung wieder gerade gestellt werden können.
Ja, ich versuche das mal so einfach wie möglich zu machen. Es gibt ja diese sogenannte DNA, das ist die Erbinformation. Und diese Erbinformation besteht dann aus einer bestimmten Anzahl von Chromosomen. Gehört haben wir das schon. Und wir müssen uns das vorstellen, der Daniel Ebner, das ist der Sohn desjenigen, der diese Geschichte sondern entdeckt hat, wie dieser Uhrzeitcode funktioniert. Der beschreibt es so, das ist wie ein Buch, was aus 23 Kapiteln besteht. Und jedes Kapitel besteht aus einem Teil A und einem Teil B. Das ist also die Aufteilung der Erbinformationen. Und gerade welches Kapitel aufgeschlagen ist, das ist das, was gerade sichtbar für uns wird. Jetzt gibt es aber viele Kapitel, die zugeschlagen sind. Und die könnte man zum Beispiel wieder öffnen, diese Kapitel. Also ich glaube zum Beispiel, oder man kann davon ausgehen, dass alle Menschen das Potenzial haben, so riechen zu können, wie es zum Beispiel ein Hund kann. Aber dadurch, dass er irgendwann nicht mehr gefordert war, diese Geruchsdifferenzierung überhaupt zu machen, ist dieser Bereich irgendwann zugeschlagen. Und jetzt kann man diese Kapitel wieder aufschlagen. Man kann also den Menschen wieder, das heißt die Zellen wieder, die Urinformation wieder so zurücksetzen, wie sie ursprünglich mal von der Schöpfung her angelegt war. Ich versuche es wirklich jetzt zu verkürzen, dass es nicht zu komplex wird. Und das bedeutet, man hat dann zum Beispiel gesehen, ein statisches elektromagnetisches Feld. Ein statisches Feld ist also was anderes als pulsierend, das ist feststehend. Und man bringt dann in eine elektrische Energie, da fließt keine Elektronik, sondern nur in einem Spannungsfeld, setzt man eine Zelle rein. Und das ist zum Beispiel wichtig, gerade was die Ernährungsgeschichte anbelangt. Wenn man zum Beispiel einen Maissamen dort nimmt und man legt den dort zwischen und wartet, bis dieser Samen anfängt zu keimen und setzt dann diesen Keimling in die Erde rein, dann kommt da plötzlich ein so strammer Mais raus, wo 6, 7, 8 bis zu 13 Kolben dranhängen, während bei den normalen Standard-Industrie-Maiskolben immer nur 1 oder 2 dran sind. Das heißt, wir könnten also die Ernteerträge vervielfachen, indem wir die elektrostatischen Felder, das ist nichts Schlimmes, Elektrostatik kennen wir alle, wenn wir mit einem Kamm durch die Haare gehen und wir sehen, wie die Haare sich plötzlich nach oben ziehen, zum Kamm hinrichten, haben wir diese Elektrostatik. Wenn wir aussteigen aus einem Auto und wir kommen dann an die Tür des Autos, dann merken wir, wie wir plötzlich mal einen gewischt bekommen. So ein Funke springt dann über. Das ist auch eine elektrostatische Spannung. Und mit diesen Dingen kann man eben halt wirklich entsprechende Entwicklung durchführen. Und da gab es den Konzern Geigi, den gibt es heute nicht mehr, der ist dann mit Sandoz fusioniert, das Ganze ist jetzt im Novartis-Konzern drin, das ist schon in den 80er Jahren gewesen und dort hat ein Wissenschaftler Ebner dann eine Entwicklung in Gang gesetzt, womit er letztendlich die gesamten Probleme der Welternährung, zum Beispiel auch die gesamten Probleme, die durch Monokulturen entstanden sind in den Pflanzen, aber auch Fische, er hat zum Beispiel ganz normale Forellen genommen, Zuchtforellen, die eigentlich überhaupt keine Urinstinkte mehr haben und hat deren Eier genommen und im Rahmen dieses elektrostatischen Feldes mehr oder weniger dort ausgesetzt und diese Eier, daraus kamen plötzlich Forellen mit einem riesen Unterbiss, mit einem sogenannten Lachshaken. Also das waren plötzlich Urtiere, die dann wieder rauskamen. Man hat quasi wirklich einen Great Reset gemacht auf biologischer Ebene. Wir reden übrigens nicht von der geistigen Ebene, auch bei Menschen, sondern wir reden nur von der Genetik und von dem Programm eben halt eines gesunden Körpers. Und über diese Schiene würden sich die Probleme lösen lassen. Ich kürze jetzt ab, sonst wird es zu lang.
Ich wäre ja gespannt. Also wir könnten uns vorstellen, aber das sind wirklich reine Spekulationen, dass diese berühmten 3 Tage Finsternis, die von Propheten vorausgesagt wurden und so weiter, dass die eventuell, weil damit zusammenhängend ja Veränderungen auf dieser Welt auch vorhergesagt werden, dass das so ein Great Reset wie mit dem Uhrzeitcode sein könnte, aber wir wissen es nicht genau.
Ja, also ich meine, die Erde hat es schon in der Schöpfung angelegt. Die Ionosphäre, das ist der ganz obere Teil auf unserer Welt, in der oben, ganz oben, da, wo die Flugzeuge fliegen, das ist beispielsweise ein sehr starker ein Pol und unten auf der Erde ist ein Gegenpol. Das heißt, wir haben zwischen Erde und dieser hohen Luftschicht dort oben, dieser atmosphärischen Schicht, einen riesen Spannungsunterschied. Und wir kennen es von den Blitzen, die nach unten schlagen, wenn zum Beispiel große Gewitter sind. Diese Energie, die wir dort sehen, ist, wenn sich etwas entlädt. Wenn es sich aber nicht entlädt, dann haben wir eben halt nur das Potenzial der Entladung und das führt zu diesem Spannungsfeld. Und wenn dann Menschen über eine solche Geschichte, zum Beispiel mit diesen 3 Tagen Dunkelheit dort ausgesetzt werden, ist durchaus möglich, dass dadurch die Genetik des Menschen, die Chromosomen plötzlich andere Kapitel des Buches aufschlagen und plötzlich wieder menschliche bestimmte Grundlagen zustande kommen, die jetzt beispielsweise den Evolutions-Darwin beispielsweise dann erblassen lassen würden. Und er müsste dann wahrscheinlich den Darwinismus noch ein bisschen nachjustieren.
Also es sind wirklich spannende Zeiten. Und auch wenn es anstrengend ist, was wir alles noch vor uns haben, so können wir, glaube ich, auch dennoch gespannt sein und auch Hoffnung haben. Vor allem, wenn diese 3 Tage und 3 Nächte eventuell dazu gedacht sind, dass der Schöpfer seinen Uhrzeitcode auf die Erde bringen wird. Und diese 3 Tage sind vorbei. Da bin ich gespannt, wie du dann aussiehst, Andreas.
Wahrscheinlich genauso gut wie jetzt. Ich habe dann wahrscheinlich nur einen Lachshaken eben halt und einen etwas stärkeren Unterkiefer und vielleicht eine flachere Stirn. Aber das hat nichts damit zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass dann vermutlich wieder die Urinstinkte auf uns zukommen. Wir wissen ja, wenn wir in unserem Leben sind, junge Leute zum Beispiel können heute kaum noch Autos fahren mit einem Schaltgetriebe und einer Kupplung, einfach weil es nicht mehr gefordert wird. Während alte Menschen Schwierigkeiten haben, mit einem Handy ganz so virtuos umzugehen wie junge Leute das können, weil dort wieder ein anderes Kapitel aufgeschlagen wird. Also wir müssen eben halt sehen, wie der Mensch sich auch ändert durch sein Umfeld, was wird gebraucht und was nicht. Und wir können hier offenbar tatsächlich wieder einen neutralen Grundzustand herstellen. Natürlich müssen wir das noch üben. Es gibt noch viel zu wenig Forschungsergebnisse darüber, dass wir wissen, mit wie viel Spannung müssen wir wie lange eine Zelle aussetzen, damit das Ergebnis dabei rauskommt. Aber die Grundlage dafür, dass die Dinge möglich sind, dass man sogar einen Farn, der fingerige, wir kennen alle einen Farn, diesen Wurmfarn, wo zum Beispiel so fingerartig die Blätter sind. Und ich nehme jetzt beispielsweise die Sporen von diesem Farn und setze sie diesem statischen Feld aus. Und jetzt kommt dieser Farn, der jetzt daraus neu wächst, aus dieser aktivierten Samenkultur. Und da kommt plötzlich eine völlig andere Pflanze raus und die Blätter sind riesig groß und sind auch nicht mehr gefasert, sondern die sind rund geschlossen und haben gar keine Fingerstruktur mehr. Und jeder guckt in den biologischen Büchern und stellt fest, diese Pflanzen kennen wir gar nicht. Was ist denn das? Und dann findet man irgendwo plötzlich jemanden, der sagt, am besten von einem Archäologen, ich kenne diese Pflanze, die sind versteinert, die sind schon seit Jahrmillionen ausgestorben. Und jetzt haben wir sie hier wieder pflanzt, die Pflanze vor uns wachsend. Und das war in den 80er Jahren. Es war sogar schon im Fernsehen. Es ist klar, dass die Industrie versucht, diese Dinge natürlich totzuschweigen, weil das zu Lasten des Profit geht.
Ja, und wir sind sehr gespannt auf diese Zeiten. Andreas beschäftigt sich mit dem Thema. Ich erwähne das jetzt einfach mal hier nur am Rande, dass es in wenigen Wochen einen großen Kongress geben wird. Einen Online-Kongress, den die Wissensmanufaktur veranstaltet. Der Kongress trägt den Titel Gesund durchs Chaos und wir haben unglaublich renommierte Experten. Die Namen kennt ihr alle, die verrate ich jetzt noch nicht. Aber dieses Thema, über das du gerade hier sprichst, das wird ein zentraler Punkt dieses Kongresses sein. Also ihr seht, wir arbeiten nicht nur an den fiesen Meldungen, die machen wir ja auch nicht, die besprechen wir hier nur, sondern wir versuchen wirklich, alles mitzureißen, dass wir gesund durchs Chaos und stabil durch den Wandel kommen. So, ich komme zur Nahrungsmittelkrise globaler Art zurück, die man jetzt also Russland anhängt und sagt, ihr seid schuld, dass das jetzt ganz schlimm wird. Ich möchte noch mal dran erinnern, das ist wenige Monate her. Also der Westen verhängt ja seit Urzeiten regelmäßig Sanktionen gegen Russland. Und als Russland jetzt die Invasion in der Ukraine begonnen hat, widerrechtlich, ist ganz klar, da hat der Westen dann noch mehr Sanktionen. Und dann hat Russland natürlich mit Gegensanktionen geantwortet. Und dazu gehört das Thema kein Getreide mehr. Das heißt also, der Westen hat viele Joker gezogen, die Medien, die russischen, sind verboten in ganz Europa, da darf nicht berichtet werden. Das heißt, auch da kann man sich jetzt im Moment nicht beide Seiten wirklich anhören. Aber Andreas, die Reaktion von Putin war, okay, dann bekommt der Westen auch kein Getreide und jetzt verkauft er es nach China.
Ja, das ist eigentlich eine logische Situation. Also wenn irgendwann, wenn jemand vor mir steht und mir ständig gegen das Knie tritt und ich sage, hör auf damit und der tritt einfach weiter und ich sage, jetzt sage ich dir zum letzten Mal, hör auf damit und der tritt immer noch weiter, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, jetzt gibt's einfach eine Ohrfeige. Und dann ist die Situation, dass man dann sagt, aha, der Gewaltakt begann mit der Ohrfeige. Es gab aber davor schon eine Geschichte. Und deshalb ist es immer wichtig, zu versuchen. Und da geht es jetzt gar nicht um eine Zuordnung und schon gar nicht um Putin-Versteher, übrigens ein Hussein-Versteher oder ein Gaddafi-Versteher. Die Begriffe gab es gar nicht. Es gibt nur Putin-Versteher. Und wenn jemand sich versucht, mit diesen Dingen zu beschäftigen, muss er in die Geschichte zurück und er muss auch erkennen, in welchen Phasen was passiert ist. Und wenn man dann irgendwo einen Punkt setzt, wenn jeder seinen eigenen Punkt setzt, wo die Geschichte beginnt, dann gibt es 1000 verschiedene Geschichten. Wenn alle aber versuchen, wirklich auf die Ursachen zurückzukommen, dann ist das relativ einfach. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass es jetzt, was Russland sagt, richtig ist und was der Westen sagt, falsch, aber auch nicht umgekehrt. Es muss wirklich versucht werden, dem Sinne nach und vor allem im Interesse eines Friedens, eines nachhaltigen Friedens, diese Dinge vom Tisch zu bekommen. Und das erkenne ich momentan nicht, schon gar nicht beim World Economic Forum, was ich da gerade sehe.
Ja, also da kommen wir auch gleich noch drauf, weil es ist schon wirklich sagenhaft, was sich dort abspielt, aber es gibt eben nicht nur solche Leute, die sagen, so jetzt muss der Krieg beendet werden, indem der Russe überwältigt wird, sondern es gibt auch ganz andere Stimmen. Nämlich der 98-jährige Ex-US-Außenminister Henry Kissinger hat sich zu Wort gemeldet und sagte, die Ukraine solle jetzt die Bedingungen, wie sie sind, akzeptieren. Und er sagt, dass es zu Umwälzungen kommen werde, wenn keine Verhandlungen aufgenommen würden. Und Kissinger fordert nachdrücklich die Ukraine auf, Russland das Territorium zu überlassen, um zu einem Friedensabkommen zu kommen oder dieses zu finden. Und er sagt, es wäre fatal für den Westen, sich von der Stimmung dieses Augenblicks nur mitreißen zu lassen. Russland wurde ja von der Konferenz ausgeschlossen, und das sei ein deutliches Zeichen für Putins Isolation. Und Kissinger betont, der Westen solle aufhören zu versuchen, Russland eine vernichtende Niederlage beizubringen. Und er schlug vor, dass die Ukraine das Territorium aufgeben solle. Also da geht es ja dann um den Donbass und so weiter. Und er sagt, bitte macht das, bevor es zu Verwerfungen und Spannungen kommt, die dann nicht mehr leicht zu überwinden sind. Und er sagt, idealerweise sollten die Trennungslinie eine Rückkehr zum Status quo ante sein. Also würde der Krieg über diesen Punkt hinaus fortgesetzt, ginge es nicht um die Freiheit der Ukraine, sondern um einen neuen Krieg direkt gegen Russland selbst. Und das wäre für den Westen fatal.
Naja, was hier natürlich angesprochen wird, ist natürlich in Anbetracht der aktuellen Lage relativ leicht zu verstehen. Wir haben die Rede von Herrn Selenskyj gesehen und ich kann nur jedem empfehlen, auch diese Rede sich einmal anzusehen und anzuhören. Und dabei geht es nicht nur um die Worte, sondern es geht auch um die gesamte Art der eigenen Darstellung. Wie sind die Augen? Wie ist die Mundpartie? Ist es aggressiv? Ist es auf Frieden gerichtet? Man muss sich da seine eigenen Gedanken machen. Das finde ich wichtig. Dann kommt dazu, dass der Herr Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, dort auch eine Rede hält. Und die Rede wohl nicht bei allen so wahnsinnig gut angekommen ist. Erstmal, weil sie offenbar vom Englisch her nicht so besonders günstig gewählt war. Und er natürlich auch in einem Auftritt mehr oder weniger suggerierte, dass quasi er selbst auch diese Freiheitsrechte der westlichen Welt verteidigt. Also da sind schon so ein paar Dinge gewesen, die nicht so besonders günstig waren für ihn. Und diese ganzen Dinge, die spürt man jetzt natürlich und die spürt auch der Kissinger. Und der sagt natürlich auch, es gab das Abkommen von Minsk. Und in diesem Abkommen von Minsk war die Ostukraine bereits als autonomes Gebiet bezeichnet worden, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann und dass dort eben halt dieser Donbass und Luhansk, eben dieser ganze Bereich mehr oder weniger eine separate Rolle spielt. Aber dann ist dieses Abkommen von Minsk natürlich auch ganz klar von der Ukraine nicht eingehalten worden. Und immer wieder wurde auch von Russland darauf gepocht. Man hat gesagt, es gibt dieses Abkommen. Und man hat ganz deutlich gemacht, nee, das interessiert uns alles gar nicht mehr. Und dann entstehen natürlich auch diese entsprechenden Probleme. Nun kann man natürlich sagen, es gab einen Grund in Kiew, dass man gesagt hatte, das Minsker Abkommen gilt nicht mehr. Auch das kann ja in die Diskussion, muss sogar in die Diskussion rein, um wirklich eines zu machen, der Wahrheit wirklich auf den Punkt zu kommen, um dann festzustellen, okay, wo ist die Ursache, wo ist die Wirkung? Es geht nicht darum, Kiew falsch und die anderen richtig oder umgekehrt, das ist nicht die Frage. Es geht darum, es muss ein Interesse an der Wahrheit sein. Und das Interesse an der Wahrheit kann ich in der westlichen Medienwelt überhaupt nicht erkennen. Und ich spreche jetzt von der westlichen Medienwelt, weil das die einzige ist, die ich wirklich beurteilen kann, weil die kann ich hier ja konsumieren, so wie ich lustig bin. Und das ist für mich ein einziges Fiasko, was ich hier lese. Ich kann die östliche Presselandschaft nicht wirklich durchargumentieren. Wir versuchen natürlich auch, so viel wie es irgendwie geht, an Informationen zu bekommen. Dürfen sie natürlich nicht nutzen, wollen sie auch nicht, weil wir wissen, dass da propagandistische Dinge mit drin sind, aber in der westlichen definitiv auch. Und das kann ich beurteilen.
Ja, wir versuchen ja immer, Nachrichten aus Russland dennoch zu übersetzen, aus den Medien, die noch nicht verboten sind, aber es heißt ja, da kommen wieder weitere Sanktionen der EU, auch gegen dann wieder russischsprachige Medien und so wird der Überblick immer kleiner. Ja, und ich möchte noch wiederholen, dass Henry Kissinger mit seinen 98 Jahren Dinge, was auch die Geschichte angeht, anspricht, die man tatsächlich nicht einfach vom Tisch wischen kann. Er warnt, dass Russland seit mehr als 4 Jahrhunderten ein wesentlicher Teil Europas sei und dass die europäischen Staats- und Regierungschefs die längerfristigen Beziehungen nicht aus den Augen verlieren dürften, da sie sonst Gefahr liefen, Russland in ein dauerhaftes Bündnis mit China zu bringen. Und genau das passiert jetzt gerade schon. Man sieht es auch an der Haltung von den WEF-Teilnehmern. Und da hat man den Eindruck, diese Spaltung zwischen West und Ost, Russland und China, die wird jetzt tatsächlich eingeleitet.
Ja, das geht um die Spaltung von Ost und Fernost. Und das sind eben unterschiedliche Mentalitäten, weil Russland ist so groß, dass sowohl beispielsweise Richtung Mongolei schon sehr starke ethnische chinesische Einflüsse sind, auch bei den Menschen, die in Russland leben, während auf der anderen Seite in St. Petersburg mehr oder weniger Europäer leben. Das heißt, wir haben ja hier eine riesen Bandbreite, übrigens eine hohe Diversifikation der Menschen. Also eigentlich müssten die Linken alle fröhlich sein, wenn sie sehen, wie viele verschiedene Arten es eigentlich gibt. Und deshalb gibt es auch nicht den Russen, was uns neulich mal irgendeine Frau erzählte bei Lanz. Das war irgendeine Politikerin oder Politwissenschaftlerin, die sagte, die Russen wären sowieso insgesamt ein bisschen primitiver als die anderen. Da habe ich auch nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein, bei den vielen verschiedenen ethnischen Gruppen, die es dort gibt. Auch das ist ganz wichtig. Wir sehen, dass ein Spiel hier offenbar aufgeht. Das heißt, USA hat gezündelt in Europa. USA ist die Führungsorganisation der NATO. Die NATO hat viele Mitglieder. Und ich habe die Befürchtung, und das ist das zum Beispiel auch, was Thierry Messon, der arabischstämmige französische Journalist, ein hervorragender Analyst, der also auch immer wieder bestimmte Thesen in den Raum führt. Es steht die These im Raum, dass USA seine Gegner mit in die NATO reinholt. Das heißt, dieses Verteidigungsbündnis durchaus mal in Frage gestellt werden kann. Sind die Partner in der NATO eigentlich tatsächlich die Partner, denen man gegenseitig hilft, mit denen man gemeinsam etwas arbeitet? Oder nutzt man diese Partner, um sie im Rahmen der großen amerikanischen Liebe regelrecht im Rahmen eines Schwitzkastens zu erdrücken? Und wenn ich mir jetzt ansehe, dass zum Beispiel in Europa eine unglaublich dramatische Stimmung gebaut wurde, nämlich eine Spaltung. Ukraine verteidigt jetzt die gesamte Demokratie, Waffenlieferungen im Prinzip aus Europa. Russland hat zig Möglichkeiten zu argumentieren mittlerweile. Moment mal, die Länder, die Waffen geliefert haben gegen uns, das sind unsere neuen Gegner. Zumal Deutschland zum Beispiel eben halt ein Unterlegener ist und Russland eigentlich zu den Alliierten gehört. Also das muss man auch mal so sehen. Also zu den Siegermächten gehört. Also und in dieser Phase plötzlich kommt aus USA so das Signal, also wir halten uns da eigentlich raus und jetzt konzentrieren sie sich auf China. Das heißt, die Eigendynamik der Zerstörung in Europa nimmt jetzt seinen eigenen Lauf. USA sagt also, wenn es da richtig kracht, also wir halten uns da raus, denn wir haben mit dem Krieg da in Europa überhaupt nichts zu tun, nachdem man seit 2014 ja mächtig gezündelt hat, mit immerhin 15 Milliarden US-Dollar, die da reingeflossen sind. Und parallel dazu fängt man jetzt an, sich auf China zu konzentrieren. Und wenn dann eben halt die Chinesen auch merken, dass USA sich jetzt auf China konzentriert, dann müssen die Chinesen sich auch umgekehrt auf die Amerikaner konzentrieren. Und diese Konzentration der Chinesen auf den Konflikt mit den Amerikanern durch den Taiwan-Konflikt führt natürlich dazu, dass Russlands Energie natürlich etwas geschwächt wird, weil die Chinesen sich jetzt nicht mehr komplett auf Russland konzentrieren können, sondern jetzt in der anderen Richtung des Pazifiks unterwegs sind. Also hier spielen Spaltungen und strategische Planungen eine gigantische Rolle. Ich hoffe, man kann das verstehen, was ich gerade damit gemeint hatte.
Also wenn man einfach dir folgt, ohne dazwischen auszusteigen und sehr schnell ist, dann kommt man da auch sehr gut mit. Ein letztes Zitat von Henry Kissinger, das auch zu denken geben muss. Er sagte wörtlich: Ich hoffe, dass die Ukrainer ihrem Heldentum, das sie gezeigt haben, auch Weisheit entgegensetzen werden. Und das ist wohl tatsächlich der Punkt. Ich gehe da nur kurz rein und wir werden am Freitag dieses Thema, du wirst das wahrscheinlich, wie ich dich kenne, dann dir ein bisschen näher ansehen. Thierry Messon bei Voltaire Net hat auch jetzt Stellung bezogen und er titelt: Ein neuer Krieg bereitet sich für die kommende Niederlage gegen Russland vor, und sagt, der Krieg in der Ukraine ist eine optische Täuschung. Hinter dem Anschein der Einheit der NATO und ihrer Konsolidierung durch neue Anhänger, also Finnland und Schweden, versuchen mehrere große Akteure, es allen gleichzeitig recht zu machen. In Wirklichkeit wissen alle, die nicht durch ihre eigene Propaganda blind geworden sind, dass ihr Lager verlieren wird und bereits andere Feinde auf anderen Schlachtfeldern vorbereitet. Washington macht gute Miene zum bösen Spiel und nutzt den russischen Druck, um die Reihen zu schließen.
Ja, das ist offenbar tatsächlich der Fall. Also Thierry Messon ist in der Lage, über mehrere Perspektiven und Instanzen gleichzeitig zu denken und zu analysieren. Er ist in der Lage, mehrere Positionen einzugehen und das Thema quasi einzukreisen. Und das ist etwas, was nur ganz wenige können. Und er ist wirklich in der Lage, diese Zusammenhänge darzustellen. Und ich glaube das mittlerweile auch. Ich sehe eines, dass momentan die eigentliche Konzentration der intraspezifischen Aggression, also der kriegerischen Potenziale, die da drohen, vor allem im Bereich Taiwan zu suchen sind und China sehr stark in diesem Bereich, gerade Ostchinesisches Meer bis hin nach Australien zu den Salomoneninseln beispielsweise und überall dort auch eine militärische Aufrüstung betreiben, dass da eigentlich von abgelenkt wird, denn die Ukraine, jetzt mal ganz ehrlich jetzt, in der Ukraine, da gibt es Menschen, die meisten, die verdienen 4.000 Euro im Monat. Das ist ungefähr so das Einnahmepotenzial, um ein Gefühl dafür zu haben, wie groß die Wirtschaftskraft in der Ukraine ist. Und Herr Zelensky hat wirklich beim WEF 5 Milliarden Euro pro Monat an Rüstungsunterstützung gefordert. Das sind 5.000 Millionen pro Monat. Das sind natürlich dann auch Zahlenkonstruktionen, wo man sich dann wirklich fragt, ist hier die Realität überhaupt noch erfasst von jemandem, der so etwas fordert? Und das ist genau die Frage. Und Thierry Messon, der sagt, das ist eine optische Täuschung, heißt nichts anderes als, es ist eine Ablenkung von den eigentlichen Problemen, die da drohen.
Also Messon, er gibt beispielsweise nicht Russland die Schuld an einer weltweiten Hungerkrise, sondern er argumentiert auf völlig andere Weise. Er sagt, schauen wir uns die wirklichen Folgen der westlichen Sanktionen an. Russlands Ausschluss aus dem internationalen Finanzsystem erreicht nicht sein Ziel. Russland importiert und exportiert weiterhin so viel wie nötig, ist aber gezwungen, Lieferanten und Kunden zu wechseln. Russland hat ein Äquivalent von SWIFT mit den BRICS-Staaten, also Südafrika, Brasilien, China und Indien, schnell eingerichtet. Aber es kann nicht mehr direkt mit dem Rest der Welt Handel treiben. Schon jetzt ist es in Afrika unmöglich, Kalidünger zu bekommen. In der Tat sind Russland und Weißrussland dessen Hauptexporteure. Es führt zu einer schlechteren landwirtschaftlichen Ausbeute und daher zu einer möglichen Hungersnot. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hat bereits Alarm geschlagen, berichtet Messon. Er fordert den Westen auf, bei seinem Embargo für Potasche-Düngemittel eine Ausnahme zu machen. Und er schließt, im wahrscheinlichsten Fall, in dem Washington nichts an seiner Politik ändern wird, wird die Hungersnot neue Kriege und enorme Migrationen in die Europäische Union auslösen?
Ja, und diese Migrationen genau im Rahmen des sogenannten Klimawandel-Narrativs, wo es heißt, dass man jetzt möglichst kalt haben soll, man soll möglichst die Heizung nicht mehr anmachen, frieren für den Frieden. Das sind so die Dinge. Und ausgerechnet, dass beispielsweise aus den warmen Ländern, die momentan in die Hungersnot getrieben werden, die Fluchtbewegungen ausgelöst werden, die genau in die kalten europäischen Gebiete gehen, wo sie dann eben halt die Heizung brauchen, weil sie übrigens auch aus einer anderen klimatischen Zone kommen und damit im Prinzip die Energie noch weiter angefordert wird. Alles, was wir jetzt erkennen, führt dazu, dass irgendwann die Menschen flehend vor dieser Situation stehen und sagen, wir brauchen euer Öl, wir brauchen euer Gas, wir brauchen euer Getreide. Und das Ganze wird jetzt so gemacht. Und das ist das Problem, dass Europa momentan die Zeche zahlt für die Jahrzehnte verfehlte Politik der Zockerei an den Börsen, weil dort kein Handel mehr getrieben wird, sondern nur noch gezockt wird. Und diese unendliche Geldmenge, die dadurch entstanden ist aus dem Nichts, die muss in irgendeiner Form jetzt weggemacht werden. Und dazu müssen auch die entsprechenden Güter weggemacht werden. Und offenbar hat sich die Welt darauf geeinigt, dass damit Europa als Anbieter und als Wirtschaftsmacht mehr oder weniger eliminiert werden, um die geringere Geldmenge damit entsprechend dann zu vertreten.
Ja, danke für diese Einordnung. Und jetzt kommen wir zu einem aufsehenerregenden Fall, denn der Spiegel. Der Spiegel berichtet über ein Leak, also eine undichte Stelle, von chinesischen Regierungsdaten. Und diese würden erstmals konkrete Einblicke geben, wie China die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt und misshandelt. Und der Spiegel hat also die Bilder und Daten gemeinsam mit internationalen Medienpartnern ausgewertet. Und da geht es dann um die Folgen von Überwachung, von Folter. Man erzählt, wie Menschen wegen Bagatellen jahrzehntelang weggesperrt werden. Sie dokumentieren, wie die chinesische Regierung, zum Beispiel in der Provinz Xinjiang, systematisch Menschenrechte verletzt. Andreas, über die Uiguren, die muslimische Minderheit, die in China lebt. Ich kann mich erinnern, hast du mal, ich glaube, im Rahmen von dem Thema Organtransplantationen berichtet. Die Epoch Times berichtet seit Jahren über diese Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren. Man wusste das alles lange. Warum wird dieser Leak vom Spiegel und anderen internationalen Mainstream-Medienpartnern denn nun ausgerechnet heute an oder gestern an dem Tag veröffentlicht, an dem alle in Davos sitzen und neue Narrative stricken?
Naja, wenn man irgendwo seine eigenen Interessen kriegerisch vertreten will und man beginnt dann erst einmal das Spannungsfeld zu einem Krieg aufzubauen, das beginnt ja mit Sanktionen, dann findet man in jedem Land natürlich auch irgendwelche Menschenrechtsverletzungen, die sich anbieten, um die dann plötzlich so hoch zu pushen, damit man sagt, das ist vor unserem Gewissen alles nicht mehr zu verantworten. Es ist richtig, dieser Vorwurf des Umganges mit den Uiguren ist nicht neu. Da geht es darum, dass man sogar sagt, dass diese Menschen gehalten wurden, sogar getötet wurden für Organtransplantation. Dass man also von gesunden Menschen die Organe entnommen hat, indem man sie vorher getötet hat, um sie dann reichen Europäern zum Beispiel als Organ eben zur Verfügung zu stellen. All diese Dinge stehen im Raum. Und ich will nicht dazu sagen, dass diese ganzen Dinge jetzt im Detail bewiesen sind, aber es gibt sehr viele ernstzunehmende Hinweise, die schon mehr als belastend sind und nicht nur einfach als kleines Symptom dargestellt werden können. Hier geht es um große Vorwürfe. Alles ist nicht neu, jeder weiß es. Und wenn man das plötzlich rausholt, dann muss man immer fragen, besonders wenn das Thema der Humanität und der Menschenrechte rauskommt, da muss man immer fragen, wenn diese Begriffe kommen, worum geht es wirklich? Denn das sind immer nur Überschriften, wie jeder Krieg immer dazu führte, dass man ja nur Schulen baute und Krankenhäuser baute und in Wirklichkeit hat man mehr oder weniger Länder kaputt gebombt. Das ist immer dasselbe.
Also wenn ich höre, dass es ein Leak ist und dieser Leak vom Spiegel und internationalen Medienpartnern aus dem Mainstream-Bereich bearbeitet und veröffentlicht wurde, da fällt mir zum Beispiel Ibiza-Gate an. Also wie die österreichische Regierung und Herr Strache gestürzt wurden mit einer fingierten, da war auch wieder eine Russin beteiligt. Wahrscheinlich wusste man damals schon, wie man es machen musste. So, und jetzt, Andreas, spricht man schon, also beim Spiegel natürlich, das ist hier ein Spiegelartikel, der uns vorliegt, da spricht man davon, dass natürlich die China-Politik in Deutschland eine erfolgreiche Handelspolitik sei. Kaum ein anderes westliches Land habe so stark vom chinesischen Aufstieg profitiert. Man sagt, 2018 hieß es dazu im Koalitionsvertrag von Union und SPD, Chinas ökonomische Entwicklung ist besonders für die deutsche Wirtschaft eine große Chance. Ich sehe unsichtbar das Wort Abhängigkeit. Und jetzt heißt es, ein grundlegendes Umdenken in der China-Politik brächte mutmaßlich Einschnitte für zahlreiche deutsche Firmen mit sich. Und das in einer Zeit, in der Deutschland ohnehin bereits mit dem Versuch beschäftigt ist, sich trotz aller Hürden unabhängig von russischem Gas und Öl zu machen. Und es heißt weiter, dass man sich in der EU deshalb darauf vorbereitet, im Zweifel Druck gegen China aufzubauen. Und diese, die heißen Xinjiang Police Papers, das sind ja immer irgendwelche Papers, diese Leaks, die würden eindeutig belegen, was in dieser chinesischen Provinz vorgeht. Und das müsse nun Konsequenzen haben. Das sagt der Vorsitzende des mächtigen Außenhandelsausschusses des Europaparlaments, Bernd Lange. Und dort bereitet man bereits ein neues Gesetz vor. Es soll die Einfuhren von Produkten verbieten, die auf Zwangsarbeit beruhen. Und das wird durch die neuen Enthüllungen, wie es hier heißt, sicher nochmal eine neue Dynamik bekommen. Und es wird auch erwartet, dass der Druck auf europäische Firmen zunehmen wird, ihre Lieferketten offenzulegen und nachzuweisen, dass sie frei von Zwangsarbeit sind. Zudem habe Peking erst im April die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation unterzeichnet, die den Einsatz von Zwangsarbeit untersagen. Lange sagt also dieser Außenhandelsausschuss Europaparlamentsmitarbeiter, es ist absurd, dass China in der Realität offensichtlich das genaue Gegenteil tut. Dafür werden wir Peking diplomatisch hart angehen. Und man denke tatsächlich über Sanktionen gegen China nach.
Tja, ich denke gerade darüber nach, während dass du das so sagst. Als man rausbekam, dass die US-Amerikaner in Guantanamo auf Kuba Menschen gequält haben, gefoltert haben, Waterboarding, das war überall. Es wurden erbärmlichste und wirklich der niederträchtigste Umgang mit Gefangenen repräsentiert und das wurde bekannt gegeben. Wo war da der große Aufschrei? Das war mehr oder weniger eine Kleinigkeit gegenüber dem, was wir jetzt erfahren. Was für mich interessant ist, dass der Spiegel hier dabei ist und offenbar eine Rolle spielt, hier bestimmte Dinge auch mit einzuleiten. Und ich habe gerade mal was rausgesucht, das passte einfach für mich, und zwar ein Zitat von John Swinton. Ich muss das mal ganz kurz vorlesen, weil das passt hier so wunderbar rein. John Swinton lebte von 1829 bis 1901 und er war US-amerikanischer Redaktionschef der New York Times. Und als er im Jahre 1889 in seinen Ruhestand ging, hat er eine Rede gehalten vor seinen ganzen alten Redakteuren, die noch da waren, die zutiefst erschüttert waren und Gänsehaut und Schüttelfrost bekamen bei dem, was sie da hörten. Und ich zitiere jetzt einmal ganz kurz, was John Swinton gesagt hat, das Originalzitat. Es gibt zu dieser Zeit in der Weltgeschichte in Amerika keine solche Sache wie eine unabhängige Presse. Sie wissen das und ich weiß das, das sagt er zu seinen Redakteuren. Es gibt nicht einen von ihnen, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn sie es würden, wissen sie im Voraus, dass sie nie im Druck erscheinen würde. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, um meine ehrliche Ansicht aus der Zeitung, mit der ich verbunden bin, herauszuhalten. Andere von ihnen erhalten ähnliche Vergütungen für ähnliche Dinge. Und jeder von ihnen, der närrisch genug wäre, ehrliche Meinungen zu schreiben, würde sich auf der Straße wiederfinden, um sich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Wenn ich es mir erlauben würde, meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung erscheinen zu lassen, wäre ich meine Beschäftigung vor Ablauf des Tages los. Jetzt geht's weiter. Das gehört doch dazu. Die Aufgabe der Journalisten ist es, die Wahrheit zu zerstören, gerade heraus zu lügen, zu verdrehen, zu verunglimpfen, vor den Füßen des Mammons zu kuschen und sein Land und seine Rasse, um sein täglich Brot zu verkaufen. Ich zitiere hier, deshalb steht da Rasse. Sie wissen es und ich weiß es. Was für eine Narrheit ist dieses Trinken auf eine unabhängige Presse? Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner. Sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Unsere Talente, unsere Möglichkeiten und unser Leben sind das Eigentum anderer Männer. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Zitat Ende, John Swinton, Redaktionschef der New York Times bei seiner Verabschiedung.
Ja, danke schön für diesen Beitrag, Andreas. Das sind natürlich eindrucksvolle Worte und jeder Journalist kennt diese Worte von John Swinton. Wenn ihr den Namen eingebt, dann könnt ihr das selber auch finden. Und er hat sich damals schon getraut. Und ich meine, wir haben ja große Skandale gehabt in den Medien, in der Presse, wenn man an Watergate denkt, an Nixon und so weiter. Aber das ist heute anders geworden. Genau, Relotius, das war der richtige Medienskandal, genau. Aber wen stört's? Also, who cares? Also, es ist einfach, damals war es ein großer Skandal vor 120 Jahren, als Swinton das gesagt hat. Und heutzutage zuckt man mit den Schultern und sagt, es ist, wie es ist. Aber Ich wollte hier eigentlich noch auf etwas anderes hinaus, Andreas. Und zwar, wenn wir hören, dass deutsche Firmen, viele große deutsche Unternehmen von Chinas Aufschwung mit profitiert haben, die sich dann niedergelassen haben. Wir wissen, die ganze Automobilproduktion wurde dahingelegt, der ehemals deutschen Automarken. Aber eben nicht nur das, sondern Siemens, diese großen Unternehmen, Chip-Produktionsstätten und so weiter, alles in China. Wenn jetzt tatsächlich das passiert, was der Spiegel hier schreibt, dass man also jetzt aber den Chinesen genau auf die Finger guckt und dass die auch genau Rechenschaft ablegen müssen, ob sie die Menschenrechte bei der Produktion eingehalten haben. Ist das nicht dann die Musik für den nächsten Schlag gegen Deutschlands Wirtschaft?
Ja, nicht nur gegen die deutsche Wirtschaft, sondern auch gegen die US-amerikanische Wirtschaft. Ich versuche das zu verstehen und ich kann hier natürlich auch nur mutmaßen und einschätzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Argumentationen, die jetzt gerade gemacht werden, den Chinesen sogar ein Stück weit dienen. Denn das, was hier gerade gefordert wird von der westlichen Welt, ist ein Selbstmord der westlichen Welt. Denn wenn sie sagen, sie lassen nichts mehr aus China kommen, dann bedeutet das, dass auch keine Lieferung mehr aus China kommen, die ganzen Zubehörteile, die man braucht, um die Endfertigungen in der gesamten westlichen Welt zu steuern. Und wenn das der Fall ist, dann glaubt man doch nicht allen Ernstes, dass man China damit final schädigt. Denn China ist gerade dabei, den eigenen Binnenabnahmemarkt zu fordern. Das heißt, die fördern ihn gerade. Und das bedeutet, dass immer mehr Menschen immer höhere Gehälter bekommen. Die Situation, die früher so da war, dass die Menschen komplett nur ausgebeutet wurden und so weiter, die ändert sich ganz langsam an vielen Bereichen. Um Himmels Willen bitte nicht falsch verstehen. Es gibt natürlich so viel Elend und auch so viele Verfehlungen in China. Das ist nicht die Frage. Es geht mir jetzt um die volkswirtschaftliche Auswirkung dessen, was da gerade gesagt wird. Und mich würde es nicht wundern, wenn es amerikanische Großkonzerne gäbe, die bereits in China so stark involviert sind, dass sie sogar gemeinsame Sache mit Xi Jinping machen. Denn das hat hier nämlich überhaupt nichts mit zu tun mit dieser Taiwan-Krise. Hier geht es nämlich um einen ökonomischen Prozess, in dem man hier Sanktionen gegen China führt, die aber zu einem gigantischen Abbau des Weltwirtschaftsproduktes, das heißt der Weltwirtschaftskraft führen wird, aber überproportional dann im Westen und weniger in China. Und wenn der gesamte Kuchen kleiner wird und China weniger abbaut als der Westen, bedeutet das, dass der Anteil Chinas am großen Kuchen sich dadurch prozentual erhöht. Mich würde nicht wundern, wenn da sogar hinter den Kulissen auch Fäden gezogen werden.
Also hinter den Kulissen heißt ja im Moment in Davos, da werden ja die neuen Wegrichtungen festgelegt und diese China-Geschichte, dass man jetzt also die Verbindung des Westens zu China als immer brüchiger erklärt, das scheint eben auch bis zum NATO-Generalsekretär Stoltenberg gegangen zu sein, weil der hat gestern beim Weltwirtschaftsforum in Davos dafür geworben, die Handelsbeziehungen zu China, ich meine, der ist eigentlich für Militär zuständig, ne? Was hat er mit Handelsbeziehungen zu tun? Na gut, die Handelsbeziehungen zu China und anderen autoritär geführten Ländern auf den Prüfstand zu stellen. Wörtlich sagt er, der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wirtschaftliche Beziehungen zu autoritären Regimen Schwachstellen schaffen können. Als Beispiel nannte er die Abhängigkeit von Rohstoffen und Energie sowie die ausländische Kontrolle über kritische Infrastruktur, wie den Mobilfunkstandort 5G, nein, Standard 5G und den Export von Technologien für künstliche Intelligenz.
Ja, deine Nebenfrage, die fand ich gerade besonders spannend. Der ist doch eigentlich fürs Militär zuständig. Ja, genau, das ist die entscheidende Frage hier. Offenbar nicht. Denn wenn wir wissen, dass die NATO ein Bündnis ist, offensichtlich wird es dargestellt als Militärbündnis, als Verteidigungsbündnis. Wenn wir wissen, dass die Führung im Pentagon liegt und die gesamten Mitglieder der NATO mehr oder weniger geführt wird, ich will es mal vorsichtig sagen, und sogar gegeneinander ausgespielt wird, wie man das so erkennen kann an bestimmten Stellen. Denn es werden ja wirklich Länder in Gefahren gebracht durch die NATO-Politik. Und wenn dann plötzlich aus dieser Ebene auch noch ökonomische Forderungen und ökonomische Einflüsse kommen, dann erkennt man, dass es sich eben halt hier eventuell doch nicht nur um ein NATO-Verteidigungsbündnis handelt, sondern mehr oder weniger um eine versteckte Regierungselite, die von irgendeiner Stelle in USA gesteuert wird. Und zwar nicht jetzt von den Amerikanern, nicht einfach vom Weißen Haus, weil das ist ja auch zerstritten. Man weiß ja nicht, welche Strömung, sind das Konservative, sind es Demokraten, sind es die Republikaner, sind es eventuell alte Patrioten, man weiß es nicht, oder sind es Extremlinke. Das heißt, wir haben ja mittlerweile eine total zerfaserte Situation, und wir dürfen auch eines dabei nicht vergessen, die Chinesen haben einen extrem starken Einfluss auf US-Unternehmen und auch auf die US-Politik, denn die meisten US-amerikanischen Unternehmen sind schon längst im Eigentum maßgeblich von China gelandet, weil China ist der größte Gläubiger gegenüber USA und USA ist der größte Schuldner gegenüber China. Und wenn wir diese Zusammenhänge eben halt kennen, dann können wir relativ, ich sag mal, stellt euch vor, ihr habt einen Kredit bei einer Bank und euer Job steht in Gefahr. Und jetzt geht ihr zu eurer Bank und ihr steht mit dem Bankdirektor. Wer ist jetzt eigentlich, seid ihr da auf Augenhöhe oder ist der Bankdirektor ein bisschen höher? Und China ist jetzt der Bankdirektor und USA ist der Arbeitslose, der kaum noch seine Kredite finanzieren kann. Und wenn wir das erstmal erkennen, dann stellen wir auch fest, warum in USA so ein Irrsinn und auch so ein Chaos herrscht und diese ganzen Flügelkämpfe dort stattfinden und jeder den anderen verantwortlich macht. Und wenn dann in diesen Situationen Herr Stoltenberg von der NATO auftritt und ökonomische Prozesse da irgendwo mit einbaut, nachdem er ja auch sonst bestimmte Dinge einbaut, die nicht immer der Wahrheit entsprachen, zum Beispiel die Geschichte mit der NATO-Osterweiterung, da hat er einfach die Unwahrheit gesagt. All diese Dinge sprechen schon dafür, dass die Machtstrukturen eigentlich neu geordnet werden könnten.
Er ist auch noch nicht zu Ende mit seinen Aussagen. Er sagte gestern in Davos wörtlich: Ich und viele von uns, die wir heute hier sind, haben uns intensiv für eine globalisierte Wirtschaft eingesetzt. Nun müsse man aber erkennen, dass wirtschaftliche Entscheidungen Auswirkungen auf die Sicherheit hätten. Wörtlich, Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Der Schutz unserer Werte ist wichtiger als Profit.
Ja, das ist das Gegenteil von dem, was man die ganze Zeit gebetet hat. Freihandelsabkommen, denken wir darüber nach, was da uns erklärt wurde von denselben Leuten. Das gilt es zu verteidigen, den Freihandel. Das bedeutet die Privatisierungsarie. Das bedeutet, dass die Konzerne wesentlich mehr Macht haben müssen als diese blöden verbeamteten Staaten, die ja nichts auf die Reihe kriegen. Und jetzt plötzlich kehrt sich das Ganze um. Aber zu welchem Zeitpunkt kehrt es sich um? Zu einem Zeitpunkt, als das gesamte alte System, was man forciert hatte, den riesen Umverteilungsprozess jetzt finalisiert hat, das gesamte Weltvermögen sich in einer Handvoll von Menschen befindet und jetzt die restliche Welt mehr oder weniger vor dem Nichts steht und auch nicht mehr kreditwürdig ist, um in irgendeiner Form noch mehr umzuverteilen, weil die meisten Menschen können sich ihr Brot nicht mehr leisten und jetzt macht man einfach den Sack zu. Es ist schon wirklich relativ einfach zu verstehen.
Also Stoltenbergs Worten zufolge geht es um Russland, aber eben auch jetzt um China. Und das autoritäre Regime in dem Land teile die Werte der NATO-Staaten nicht und untergrabe die regelbasierte internationale Ordnung, sagte er. Und er betonte, dass er nicht gegen Handel mit China argumentiere, machte aber gleichzeitig die Einschränkung deutlich. Der Freihandel, sagte er, hat uns allen viel Wohlstand und Reichtum gebracht. Aber das Problem ist, dass ein Teil dieses Handels, ein Teil dieses wirtschaftlichen Zusammenwirkens mit autoritären Regimen unsere Sicherheit untergräbt. Und in diesen Fällen müsse man sich für Sicherheit statt für Verwundbarkeit entscheiden.
Ich finde es schon ganz spannend, wie er das einleitet mit dem Thema, dass gegen die regelbasierte Ordnung verstoßen wird, nach dem Motto, wir haben ganz deutlich Regeln gesetzt hier in den USA und andere Staaten halten sich nicht dran. Richtig, das könnte vielleicht sein, dass eine regelbasierte Ordnung nicht für alle Gültigkeit hat, weil es gibt nämlich noch eine völkerrechtliche Ordnung, aber eine Rechtsordnung, eine Rechtsstaatlichkeit ist etwas anderes und für alle gültig gegenüber einer regelbasierten Ordnung. Also das sind genau die Situation. Und wenn er sagt, dass durch den globalen Handel wir alle reich geworden sind, dann weiß ich nicht, wen er mit wir meint. Das mag sein, dass er dazu gehört für seine Verhältnisse und noch ein paar andere. Aber wenn er mit wir womöglich die Erdbevölkerung meint, wo alle 5 Sekunden ein Mensch an Hunger stirbt auf dieser Erde, dann weiß ich nicht, was er unter Wohlstand versteht und schon gar nicht, was er unter wir versteht.
Das macht man ja oft, wenn man eine Sicherheit herstellen möchte, eine Stärke demonstrieren möchte, dann ist es ein Wir. Und Stoltenberg hat auch, das meldet NTV, hat auch angekündigt, dass Putin jetzt mehr NATO an seine Grenzen bekommt. Das heißt also, durch den bevorstehenden Beitritt Finnlands und Schwedens unterstreicht er auch den Willen und die Fähigkeit der Allianz, also der NATO, einer Aggression Russlands entgegenzutreten. Er sagte, das war auch natürlich gestern in Davos, wir können jede Aggression sofort beantworten und betont, wir möchten keinen Konflikt provozieren, wir wollen Frieden. Und Russlands Präsident Putin habe weniger NATO an seinen Grenzen gewollt und dafür einen Krieg provoziert. Und jetzt bekommt er mehr NATO an seinen Grenzen. Das ist eine offene Provokation, oder?
Ja, es ist wirklich provokant und es ist für mich wirklich schwer zu kommentieren, weil hier wirklich schon wieder der neue Kanister aufgemacht wird mit Benzin oder mit Kerosin und wird schon wieder fürs Feuer vorbereitet, um noch weiter zu kippen. Also man will auf jeden Fall irgendwie vermeiden, dass es zur Ruhe kommt. Diese Aussagen, dass wir ja Frieden wollen, steht ja diametral zu seinem gesamten Sinn seiner Sätze, die er da gerade zu sich zurecht bastelt. Nein, er ist ganz klar dabei, das Feuer am Zündeln zu halten und auf jeden Fall nicht am Frieden interessiert zu sein. Übrigens, wären sie das, dann hätte man sich in der Vergangenheit auch dafür eingesetzt, dass zum Beispiel das Minsker Abkommen eingehalten worden wäre. Und man würde übrigens auch nicht Finnland und Schweden in die NATO bekommen. Das ist nur möglich, wenn man die Menschen auch dementsprechend abrichtet mit Ängsten und so weiter. Und ich möchte noch mal auf diese Swinton und New York Times Geschichte sehen. Irgendwie hat jedes Land seine eigene New York Times und seinen eigenen Swinton. Und die sind bis heute offensichtlich noch da. Und damit werden auch die menschlichen Meinungen gemacht. Ich glaube, wenn die Leute die Hintergründe wirklich verstehen würden oder wenn wir in 100 Jahren in die Geschichtsbücher gucken und die heutige Zeit beschreiben, dann werden viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und werden sagen, das gibt's doch alles gar nicht. Das hätte doch wirklich jeder erkennen können.
Ja, und dieses ganze Säbelgerassel, das hat natürlich auch seine Folgen. Und die Welt wird immer unruhiger. In Davos spricht man auch darüber, dass die globale Ordnung nicht so funktioniert habe, wie man sich das vorgestellt hätte, dass man an einer Zeitenwende sei, ist ja auch der Begriff, den Olaf Scholz immer wieder benutzt. Und wer auch seinen Senf dazu gegeben hat, das ist der Milliardär, der Finanzier, der Hedgefonds-Milliardär George Soros. Und der hat gestern gesagt, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine der Beginn des Dritten Weltkriegs sein könnte und dass die beste Möglichkeit, die freie Zivilisation zu bewahren, darin bestehe, dass der Westen die Streitkräfte von Präsident Putin besiegen müsse. Und er stellte den Ukraine-Krieg als Teil eines umfassenderen Kampfes zwischen offenen Gesellschaften und geschlossenen Gesellschaften wie China und Russland da, die sich im Aufwind befinden. Andreas, das sind doch alles Signale. Also man spricht jetzt schon Russland und China in einem Atemzug aus. Und das, worüber wir öfter in der letzten Zeit gesprochen haben, das zeigt sich jetzt immer deutlicher. Nämlich zwei Parteien wollen die neue Weltordnung übernehmen. Und der Westen war sich offenbar lange sehr sicher, dass ihm das gelingt. Und vom Osten her spuckt man jetzt ganz offen und auch kraftvoll in die westliche Suppe. Ist das jetzt schon ein bisschen Verzweiflung oder ist das Verwirrung? Weiß man selber noch nicht genau, wie es weitergeht?
Naja, ich denke mal eines. Wenn wir wissen, wie George Soros reich geworden ist, das ist ja ein interessanter Adressat, George Soros, der Anfang der 90er Jahre sein Vermögen gemacht hat, indem er gegen das britische Pfund gewettet hat und hat damit im Prinzip die gesamte Volkswirtschaft Großbritanniens in schwerste Fahrwasser gebracht, hat das britische Pfund abstürzen lassen, hat dann über Strohmänner das britische Pfund gekauft und hat dann im Nachhinein von diesem Kurssprung, der dann wieder folgte, sein ein Riesenvermögen gemacht. Das heißt, er hat auf Kosten von Staaten, also von hoheitlichen Strukturen, mehr oder weniger mit finanziellen Massenvernichtungswaffen quasi seinen eigenen Reichtum erobert. Er selbst ist Krieger. Er selbst ist Soldat. Das heißt, er liebt offenbar den Krieg, denn damit hat er ja sein Vermögen gemacht. Denn man kann ja auch Krieg gegen Währungen führen. Und wenn jetzt dadurch, und jetzt kommen wir wieder auf den Vorredner, der gesagt hatte, dass diese Globalisierung eben nicht zu dem geführt hatte, was wir eigentlich wollten, dann ist das ein großer Irrtum. Sie hat genau zu dem geführt, was sie wollten. Das Spiel ist jetzt nur abgeschlossen. Also das, was sie sagen und das, was wirklich ist, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Die machen jetzt einfach nur das eigene System wickeln sie gerade selbst ab. Ich glaube, sie wundern sich über eines, warum die Menschen so lange sich das Ganze haben gefallen lassen. Sie haben sich wahrscheinlich in einem wirklich geirrt, dass die Menschen vielleicht noch unbedarfter sind, ich will es höflich ausdrücken, als man selbst erwartet hat. Man hat viel früher mit Aufstand der Menschen tatsächlich gerechnet, aber sie laufen mit der Alex de Tocqueville hat irgendwann einmal gesagt, dass er beobachtet hat, dass Moral und Anstand beim Volk immer größer waren als bei den Regierenden. Und das sehen wir hier deutlich.
Ja, und währenddessen hier also rumgetobt wird und verbal um sich gehauen wird, hat Russland die Gaslieferungen nach Finnland eingestellt. Das hat das finnische Energieunternehmen Gasum bestätigt. Und zwar am 21. Mai, also vor 4 Tagen. Und das ist auch vom russischen Staatskonzern Gazprom Export bestätigt worden. Gazprom verweist auf ausstehende Zahlungen für das im April gelieferte Gas. Der finnische Konzern Gasum hat bestätigt, dass er die russische Forderung, die Gaslieferung in Rubel zu bezahlen, nicht akzeptiert. Andreas, Russland liefert ja aus dem gleichen Grund auch kein Gas mehr nach Polen und Bulgarien. Und in den russischen Medien heißt es, es werden wohl auch noch einige Länder mehr sein, denen man das russische Gas dann abklemmen wird.
Ja, das liegt natürlich an einem relativ einfachen Vorgang, nämlich dieses Thema Inflation. Und wenn man weiß, dass Geld nicht nur ein Zahlungsmittel ist, sondern auch ein Wertaufbewahrungsmittel, dann hat diese Wertaufbewahrung eine ganz wichtige Funktion, nämlich dass die Wertigkeit auch erhalten bleibt. Und Wertigkeit erhalten bleibt vor allem dann, wenn die Knappheit der Ware immer da ist. Deshalb hat man sich irgendwann für Gold entschieden als Währung und nicht für irgendein anderes Metall, was vielleicht ganz schön ist, Kupfer zum Beispiel, weil es einfach zu viel Kupfer gibt. Die Knappheit ist wichtig. Und in diesem Fall haben wir jetzt einen Euro oder eine europäische Problematik, dass die EZB und auch die europäischen anderen Nationalbanken mit einer großen Corona-Krise, die sie selbst mit inszeniert haben, dann ihre vermeintlichen Entschuldungsprogramme oder ihre Unterstützungsprogramme für die Völker zahlen müssen, weil der Mittelstand zusammengebrochen ist. Und das heißt, es wird unglaublich viel Geld aus dem Nichts produziert. Und das führt natürlich dazu, wenn die Währung extrem mehr wird, immer mehr Geld gedruckt wird, aber die Waren und Dienstleistungen immer weniger werden, weil zum Beispiel die Lieferketten in China nicht mehr funktionieren, dann trifft immer mehr nachfrageintensives Geld auf immer weniger Waren. Und wenn sich zu viel Geld um zu wenig Waren prügeln, dann steigen die Preise. Wir sehen das, wenn wir im Supermarkt sind und gucken uns momentan das Gemüse an. Dann wissen wir, wie Angebot und Nachfrage gerade wirkt. Das ist der Punkt. Und aus welchem Grunde soll Russland sagen, wir nehmen das wertlose Geld aus Europa, wenn wir hier einen stabilen Rubel haben? Das ist unsere Landeswährung und das Öl fördern wir auf unserem Gebiet, also wollen wir in unserer Währung bezahlt haben. Und deshalb sind ja auch alle so erschüttert darüber, weil man hat ja gehofft, dass dieser russische Rubel jetzt gegen die Wand genagelt wird durch die dramatischen Sanktionen mit Banken und mit allem drum und dran bis hin zum SWIFT-Abkommen. Aber nichts dergleichen. Denn die Russen haben 50% Steigerung ihrer Exportüberschüsse gegenüber den Vorjahren aufgrund der steigenden Preise, die durch die Sanktionen selbst entstanden sind. Das heißt, sie liefern weniger Öl und Gas als vorher und bekommen dafür 50% mehr als vorher. Ich meine, da ist irgendwas mächtig aus dem Ruder gelaufen.
Ja, hältst du das für möglich, dass sich niemand über solche Entwicklungen vorher Gedanken gemacht hat? Es ist ja, also es wird ja jetzt ehrlich gesagt schrecklich peinlich. Man hat ja fast das Gefühl, und wir gehören nun mal zum Westen, dass der Westen gerade ordentlich vorgeführt wird.
Naja, es gibt schon sehr, sehr schlaue Denker, die Zusammenhänge sehr wohl verstehen. Und die sind jetzt natürlich in der Situation, dass sie es momentan auch nicht retten können, weil die Politiker, die durch sie beraten, ich möchte nicht sagen gesteuert werden, also diese Politiker beispielsweise, die haben das Abstraktionsvermögen aus meiner Sicht zu großen Teilen überhaupt nicht, um überhaupt irgendwelche Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn jetzt beispielsweise die ganze Zeit ein Russland-Bashing zum Beispiel gemacht wird. Der Russe ist an allem schuld und alle Probleme, die wir haben, liegen nur an Russland. Und jetzt kommt zum Beispiel ein Kissinger oder beispielsweise Frau Yellen, die ja nun als Finanzexpertin ja einen Riesennamen hat in USA und sagt, wir müssen auf jeden Fall den Krieg verhindern, wir müssen sehen, dass wir da in Ruhe reinkommen und so weiter. Das heißt, der Russe wird jetzt in irgendeiner Form rehabilitiert. Jetzt sagen die schlauen Leute, die in Europa die Politiker dort maßgeblich beraten, möchte ich mal so vorsichtig sagen, wie sollen wir denen denn das jetzt erklären? Wenn Herr Selenskyj beispielsweise eine Rede hält und fordert 5 Milliarden im Monat an Rüstungsunterstützung und das Volk dann aufsteht, die dort steht, die 2500 Ultrareichen, die dort sind oder die sogenannte Elite und geben stehend Ovationen, dann muss man sich natürlich fragen, wie kann man die denn wieder ganz schnell zurückholen? Vielleicht verstehen sie nämlich die Zusammenhänge nicht. Und das ist das Problem der Eigendynamiken, die entstehen, weil Größe ist kein Qualitätsmerkmal. Das hat übrigens Abraham a Sancta Clara, ein alter Augustinermönch, mal gesagt. Sonst würde eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Und das ist auch im Intellekt ein ganz wichtiger Prozess.
Ja, kommt mir so ein bisschen vor wie der Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr zurückbekommt. Andreas, Finnland ist das Gas von Russland gestrichen worden, aber Finnland erhält jetzt auch keinen Strom mehr aus Russland, meldet Blackout News. Einige Tage vor dem Gaslieferstopp hat das russische Unternehmen Rao Nordic angekündigt, keinen Strom mehr nach Finnland zu liefern. Grund? Ebenfalls eine ausgebliebene Zahlung. Dabei rechnet der finnische Netzbetreiber Fingrid allerdings nicht mit Versorgungsengpässen, weil Finnland etwa 10% seines Stroms aus Russland bezieht. Und das könnte man auch durch Importe aus Schweden oder Norwegen kompensieren, heißt es.
Ja, also ich meine, wie will man das denn noch kommentieren? Mir tut es wirklich leid, auch um das Volk der Finnen, die auch hier von ihren Politikern suboptimal geführt werden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, indem sie beispielsweise einen Gegner reizen, der gar kein Gegner war. Einfach nur, weil dort eine große Grenze zwischen Russland und Finnland ist. Ja, was erwartet man eigentlich, wenn man jetzt in die NATO gehen will und dann im Prinzip eine weitere Demarkationslinie aufbaut, nämlich zwischen USA und Russland. Wenn wir wissen, dass die NATO US-geführt ist, dann wird auch Finnland US-geführt. Und dann haben wir US-Truppen an der finnisch-russischen Grenze. Ja, ich meine, was sollen die denn machen? Oh ja, hurra, alles ist toll.
Ja, und wir haben schon öfter darüber berichtet, dass was Lebensmittelproduktionsstätten angeht, dass die merkwürdigerweise brennen oder in Schlammlawinen untergehen und was alles. Und etwas Ähnliches erlebt aber jetzt mit der Stromversorgung Frankreich. Und zwar steuert, wie es hier heißt, auch bei Blackout News, Frankreich auf massive Probleme bei der Stromversorgung zu. Das hat der staatliche Energiekonzern Électricité de France SA in diesem Jahr zum dritten Mal nach unten korrigiert, sein Atomleistungsziel. Also wir wissen ja, viel Atomstrom kommt aus Frankreich. Und die Stromversorgung dort wird damit immer kritischer, nämlich die von diesem staatlichen Energiekonzern EDF betriebenen Atomkraftwerke bilden sozusagen das Rückgrat des gesamten europäischen Verbundsystems, übrigens auch intensiv für Deutschland. Und Frankreich ist innerhalb Europas traditionell ein Stromexporteur. Durch den Ausfall gleich mehrerer Reaktoren ist Frankreich jetzt aber selbst auf Stromimporte aus den Nachbarländern angewiesen, heißt es. Und was passiert da genau? Hier heißt es, EDF, also dieses staatliche Unternehmen, musste 12 seiner Reaktoren aufgrund von Korrosionsproblemen vom Netz nehmen, darunter auch die 4 leistungsstärksten Reaktoren des Landes. Als Begründung für die erneute Korrektur sagte der stellvertretende Leiter Clément: Wir haben eine Feinabstimmung der durchzuführenden Reparaturen vorgenommen. Wir müssen mehr Rohre aufschneiden, um weitere Kontrollen durchzuführen und noch mehr Reparaturen.
Also das ist eine aus meiner Sicht an diesem Tag ernsteste Meldung, weil diese ernste Meldung akut ist. Wenn wir wissen, dass eine verfehlte Energiepolitik in Deutschland dazu führt, dass dort im Norden zum Beispiel Windkraftanlagen und Solaranlagen sind, aber die Verbindungsstrecken, das heißt die Stromtransportstrecken, die Trassen nach Süden, dort wo die meisten Industriebetriebe sind, noch zumindest, dass die beispielsweise dann den Strom gar nicht bekommen, dass es dann eben halt unglaubliche Ausfälle gibt, wie zum Beispiel bei Nebel, wenn dann kein Windrad dreht und auch keine Sonne scheint, dann ist Deutschland auf Gedeih und Verderb angewiesen darauf, dass in dem Moment Frankreich zu völlig überteuerten Preisen, wir haben das oft auch mokiert, das heißt, diesen Strom zumindest bekommt, damit das Stromnetz in Deutschland nicht zusammenbricht. Wenn wir jetzt eine solche Situation haben, dass Frankreich diesen wichtigen Part des Ausgleichs nicht mehr vollziehen kann, ist Deutschland auch in einer akuten Gefahr. Und diese akute Gefahr, das ist jetzt ähnlich, erinnert mich das wie 2020, als wir gesagt haben, achtet darauf, dass ihr einfach mit Bargeld immer wieder vorsorgt und dass ihr euch einen Stock anlegt, eben halt an Vorsorge, dass ihr dann, also an Vorbereitung in Form von nachhaltigen Nahrungsmitteln. Genau so ist es jetzt wichtig, sich mit dieser Energieproblematik auseinanderzusetzen, die jetzt äußerst akut wird. Und aus diesem Grunde sage ich auch immer, bitte achtet darauf, dass ihr eine gewisse Grundversorgung, eine Energie habt. Und das Allerwichtigste ist eben halt auch noch sauberes Wasser, weil auch das läuft nicht mehr in dem Moment, wenn der Strom ausfällt, dann ist irgendwann Ende Gelände. Das ist wirklich schon eine ernstzunehmende Aussage.
Ja, und es muss gar nicht der böse Ivan sein, der das Gas abdreht, sondern es kann auch auf diese Weise, nämlich wenn das Stromnetz, die Stromversorgung Frankreichs zusammenbrechen muss und wird. Und hier heißt es, dass die EDF zur Routineinspektion noch 4 weitere Reaktoren abschalten müsste. Aber aus Sorgen um die Stromversorgung hat EDF diese Inspektionen auf nächstes Jahr verschoben. Und diese aufgetretenen Korrosionsprobleme betreffen in erster Linie Reaktoren des französischen Kraftwerksbauers Framatome. Und hier heißt es in dem Artikel weiter: Nicht nur die technischen Probleme zwingen Frankreichs Atomkraftwerke in die Knie, sondern auch die hohen Temperaturen in den letzten Tagen, und wir haben Ende Mai. Deshalb musste der Konzern bereits aufgrund zu hoher Flusstemperaturen die Leistung einiger Reaktoren drosseln. Betroffen war dabei auch das Atomkraftwerk Blaye, welches die Leistung reduzieren musste, um die Gironde nicht noch stärker aufzuheizen. Und sollten im Sommer die Temperaturen über längere Zeit im Bereich von 30 Grad liegen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass weitere Reaktoren aufgrund von Kühlproblemen vom Netz müssen. Und spätestens dann habe Frankreich ein massives Problem, die Stromversorgung überhaupt noch aufrechtzuerhalten.
Ja, wir sehen, es spitzt sich auf allen Ebenen momentan zu. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht den Untergang, sondern eben halt den Übergang. Das ist die Transformation, vor der wir jetzt stehen. Aber in diesen Momenten ist es trotz alledem wichtig, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die Vorbereitungen treffen, die uns wichtig erscheinen. Und das sind die Dinge, die wir eben halt auch so oft besprechen. Also man wird wahrscheinlich jetzt auch noch den Russen die Schuld geben, dass die Rohre dort in Frankreich rosten. Das war wahrscheinlich ein Rostangriff aus Russland. Also es wird ja immer komischer, das Ganze. Aber was wir hier eben halt sehen, ist, dass die Deutschen jetzt natürlich mit Sicherheit Notfallpläne aufbauen müssen und dann auch damit zu rechnen ist, wenn es jetzt wärmer wird, dass in Kürze auch große Abschaltungen von Strom dann irgendwann stattfinden werden. Erstmal partiell in bestimmten Industrien. Man wird natürlich versuchen, das finde ich wichtig, die Krankenhäuser auch instand zu halten, dass dort weiterhin der Strom läuft. Das bedeutet, bevor es zu einem großen Blackout kommt, dass man versucht, mit Inseln erst einmal auszukommen. Das bedeutet, dass dann über bestimmte Zeiträume, zum Beispiel 8 Stunden am Tag in bestimmten Städten, dann zum Beispiel kein Strom zur Verfügung steht. Und darauf müssen sich die Menschen dann langsam aber sicher einstellen. Es gibt genügend Experten wie der Chiemgauer oder wie heißt der Chiemgau Outdoor, der ist auch so, der redet auch immer darüber, der macht das auch wirklich ganz gut. Und diese Zusammenhänge sind ganz wichtig, dass die erkannt werden.
Ja, und unser Superminister Habeck, der dafür zuständig ist, der will in Deutschland jetzt die Gaskraftwerke im Notfall abschalten und Kohlekraftwerke reaktivieren. Und er will mit dieser Abschaltung auf Engpässe in der Gasversorgung reagieren. Die Basis wird dafür mit einem Gesetz gelegt, das das Ministerium gestern in die Ressortabstimmung abgegeben hat. Und dieses Gesetz umfasst verschiedene Regelungen für den Fall einer drohenden Gasmangellage. Dazu zählt eine Verordnungsermächtigung, mit der der Einsatz von Gaskraftwerken für die Dauer von maximal 6 Monaten mit einem sogenannten Malus belegt werden kann. Und er hat sich nicht nur dazu geäußert, sondern Habeck hat ja auch gesagt, dass wir auf eine Lebensmittelkrise zusteuern, und zwar weltweit. Und er hat einfach dann gesagt, naja, also man könnte auch einfach, wir werden, wenn wir keine andere Lösung finden, im nächsten Jahr einen großen Mangel an der weltweiten Kalorienversorgung haben. Und hat dann gesagt, wenn wir darauf so antworten, dass jedes Land nur sich um sich selbst kümmert, also eigene Vorräte aufstockt, dann wird die Krise eskalieren. Und deswegen empfiehlt er auch, dass man den etwas überschwänglichen Verbrauch von Lebensmitteln reduzieren soll und einfach weniger essen. Und das sind die wohlgemeinten Ratschläge unserer Politiker in Deutschland, Andreas. Das ist echt heute wieder ein ziemlich heftiger Podcast gewesen, aber wir haben zwischendurch über den Uhrzeitcode gesprochen und ich glaube, über den hat Herr Habeck sich noch keine Gedanken gemacht.
Nein, das könnte unsere ganz große Chance sein. Ehrlich gesagt, bin ich davon überzeugt, gerade im Lichte der Wahrheit betrachtet.
Ja, und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag und wir hören uns im Abendgebet. Gibt's noch einen Kaffee?
Alles Liebe auch von mir.
Gibt's noch einen Kaffee?
Gibt's jetzt, wie verrückt.